Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber.
Ja, hallo. Als ich die Sendung für heute geplant habe, da hatte ich ja eigentlich das Thema Hochsitzkontrolle vor Augen. Die Sendung erscheint Mitte April und da ist es höchste Zeit für die anstehende Bockjagd oder die hier und da auch aufgehende Rotspießer- und Rotschmaltierjagd eben durchzuführen. Im Gesprächsverlauf mit Herrn Westendorf von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau haben sich dann aber verschiedene Wendungen ergeben, sodass wir eben nicht nur über die Hochsitz- oder die Kontrolle von Ansitzeinrichtungen sprechen. Wir tangieren auch die Themen der sicheren Planung und Konstruktion bis hin zur Demontage von Hochsitzen. Aber wir kommen auch auf das Thema Versicherungsschutz über die Sozialversicherung zu reden und schließen tatsächlich auch mit dem Bereich der Klettersitze oder neudeutsch Tree Stands, die ja durchaus auch ihre Gefahren bergen. Also es ist eine super interessante Sendung mit ganz vielen Facetten, die ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Wer Jagdcast regelmäßig hört und mich kennt, der weiß, dass ich die Jagd auf eigene Faust ganz besonders liebe und dass ich jetzt gar nicht abwarten kann, eines Tages in der Wildnis Nordamerikas auf eigene Faust zu jagen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass euch Jagdcast von Fortex Optics, dem Hersteller hochpräziser Jagdoptiken, präsentiert wird. Fortex Zielfernrohre, Ferngläser und Entfernungsmesser sind für den harten Einsatz in eben dieser Wildnis konzipiert und stehen dort Tag für Tag ihren Mann. Ob für Pirsch, Nachsuche, Drückjagd, Ansitz oder gar Long-Range-Shooting, Fortex hat für jeden Einsatz die richtige Optik. Mehr Informationen zu Fortex findet ihr unter fortexoptik.de. So, bevor wir jetzt aber zum Thema der heutigen Sendung kommen, hört ihr natürlich erstmal den Tierlaut der Woche. Na, ihr habt mit Sicherheit eine Idee, aber ob es die richtige ist, ja, das erfahrt ihr am Ende der Sendung. Ich persönlich muss sagen, dass mir dieser Bereich mit den Tierlauten mittlerweile echt viel Spaß bringt und ich ja auch mit meinem Sohn gerne mal diskutiere, was wir denn dieses Mal für ein Tierlaut nehmen können. Also, wie gesagt, gebt mir gerne Feedback und wenn ihr auch mal eine ganz besondere Idee für die anderen habt, dann lasst es mich auch gerne wissen. Jetzt geht's aber dann erstmal zum Gespräch mit Herrn Westendorf und die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Sendung. Moin, Herr Westendorf.
Moin, Herr Zabel.
Herr Westendorf, die meisten Unfälle im jagdlichen Bereich passieren ja in der Tat im Zusammenhang mit Hochsitzen. Sei es nun beim Bau, bei der Benutzung unsicherer Ansitzeinrichtungen, bei der Reparatur oder eben auch bei der Demontage, die ja irgendwann dann auch ansteht. Um das Risiko solcher Unfälle reduzieren zu können, müssen wir Jäger alle Ansitzeinrichtungen mindestens einmal jährlich überprüfen, besser natürlich öfter. Wenn wir aber schon bei der Planung gewisse Sachverhalte berücksichtigen, dann halten die Ansitzeinrichtungen ja wahrscheinlich von vornherein länger und lassen sich vielleicht auch besser inspizieren und reparieren. Von daher würde ich gerne von Ihnen wissen, was wir denn schon ja ganz vorne im Prozess, also bei der Planung, berücksichtigen sollten, damit wir unsere Hochsitze möglichst lange sicher nutzen können?
Ja, es fängt eigentlich schon erstmal damit an, welche Wildart will ich bejagen, was brauche ich? Reicht mir eine offene Leiter? Brauche ich eine geschlossene Kanzel, wo ich halt auch mal bei Frostnächten sitzen kann? Dementsprechend ist der Aufwand mal mehr, mal weniger groß. Bei der Auswahl des Holzes, da gibt es so ein paar ganz klare Präferenzen von der Lebensdauer her. Das ist einmal die Douglasie und die Lärche. Das sind also die beiden Hölzer hier, so heimische Hölzer, die am besten im Außenbereich Bestand haben. Wenn ich die Möglichkeit habe, dieses Holz selber zu schlagen, das heißt zu fällen, mache ich das am besten schon mal im Winter. Schäle es gleich vor Ort und stelle dann das Holz dann den Sommer über unter einen großen schattigen Baum auf, damit es langsam abtrocknen kann. Ich kann es natürlich auch hinlegen mit Abstandshölzern, wenn ich keinen Baum im Garten habe, wo man es hinstellen kann. Das nächste ist die Wahl des Standortes. Wenn ich so einen Hochsitz an eine schattige Nordseite eines Waldstückes aufstelle, wo keine Sonne hinkommt, wo der Hochsitz gar nicht abtrocknen kann, dann würde ich mal sagen, halbiert sich die Lebensdauer. Wenn ich dagegen die Möglichkeit habe, den so zu platzieren, dass der Wind rundum streichen kann, dass die Sonne ihn vielleicht erreicht und ich mir auch konstruktiv Gedanken mache, wie ich das Holz stützen kann, kann man die Lebensdauer einiges erhöhen. Also Feuchtigkeit ist ja immer gemeinsam mit Holz etwas, was ganz schlecht ist, weil feuchtes Holz fängt an zu rotten, zu faulen, verliert die Stabilität. Und deswegen müssen ja Hochsitze, wie Sie vorhin schon sagten, mindestens einmal jährlich, aber sie müssen auch vor jeder Benutzung geprüft werden durch denjenigen, der dort hochsteigt. Mhm. Ja, das nächste ist, wenn ich die Hochsitze aufstelle, wenn ich sie aufbaue, dass ich möglichst versuche, den Bodenkontakt zu vermeiden. Direkt Hölzer einzugraben. Das ist vorprogrammiert, dass die Hölzer in der Humusschicht weggammeln und dann irgendwann die Teile umstürzen. Deswegen ist es sinnvoll, unter die Hölzer, ich sag mal Gehwegplatten, Betonplatten, Äste, also irgendwelche Reste oder Platten, die ich kriegen kann, unter die Holme zu stellen und auch dafür zu sorgen, dass der Bewuchs rundherum immer wieder kurz gehalten wird, weil auch dort sammelt sich die Feuchtigkeit und das Holz fängt dann an zu faulen. Das nächste ist, wenn ich ein Bockgerüst baue mit einer Kanzel obendrauf, dass ich den Unterbau so konstruiere, dass die Außenbretter der Kanzel über die Verbindungsstellen des Unterbaus zumindest im oberen Bereich hinausragen, sodass nicht das Regenwasser ständig auf die Verbindungsstellen der Hölzer tropft, weil dort fängt es, wie wir wissen, als erstes immer an zu faulen. Das sind so ein paar grundlegende Sachen, die ich zu Anfang beachten kann, aber die mir die Lebensdauer und damit die Freude der Benutzung erheblich verlängern. Das nächste sind natürlich auch die Materialien. Wie verbinde ich das Holz? Nehme ich dort Bolzen, Gewindestangen, nehme ich Nägel oder nehme ich Schrauben aus dem Baumarkt, die ich mit dem Akkuschrauber verarbeite. Und wenn ich jetzt mal durch die Gegend fahre, mir einige Hochsitze anschaue und weiß, welche Waffenjäger führen, die mehrere tausend Euro wert sind. Und wenn man dann die spartanisch errichteten Hochsitze sieht oder in minderer Qualität, dann frage ich mich, ob ihre Gesundheit wichtiger ist oder eine optisch schöne Waffe. Also das widerspricht sich manchmal und da so ein Hochsitz ja auch gerne eine Pachtperiode oder vielleicht auch länger halten soll oder auch kann, wenn ich das Ding ordentlich baue, müsste ich dort natürlich auch ordentliche Materialien verarbeiten. Ansonsten habe ich wenig Freude auf Dauer daran.
Was sind denn ordentliche Materialien? Also wir verwenden zum Beispiel ganz oft Tellerkopfschrauben in recht großen Durchmessern. Ist das was Ordentliches oder was empfehlen Sie da?
Also Tellerkopfschrauben sind zum Beispiel für die Sprossenbefestigung ideal, wenn ich sie zusätzlich noch ein wenig unterfüttere mit ein kleines Distanzhölzchen oder ähnlichen oder Metallwinkel. Die Tellerkopfschrauben haben den Vorteil, das Holz wird ordentlich zusammengezogen und ich habe einen schönen Reibwiderstand zwischen dem Leiterholm und der Sprosse. Also das ist schon ganz wichtig. Auch die Feuchtigkeit kommt da natürlich nicht ganz so schnell dorthin. Wichtig ist beim Schrauben oder beim Nageln, dass ich auch immer einen seitlichen Überstand einhalte, weil auch von der Seite die Feuchtigkeit eindringt. Früher sagte man immer Handbreit Überstand über die Leiterholme, wenn ich genagelt habe. Also 5 cm sollen es auf jeden Fall sein. Und dann gibt es halt Schrauben, die halt elastisch sind. Also die normalen Holzschrauben, die ich verwende, sind nicht bruchsicher. Wer es einmal ausprobiert hat, wir haben das mal getestet, zu Demozwecken, so eine Holzschraube im Schraubstock eingespannt und mit einer kleinen Knarre diese Schrauben dann versucht zu drehen. Die meisten waren schon vor einer Viertelumdrehung abgeschert. Es gibt von einem Hersteller vier VA-Schrauben. Die kann ich ungefähr anderthalb Mal um die eigene Achse drehen, bevor sie abscheren. Oder ich kann sie drei bis viermal von links nach rechts biegen, bevor sie abbrechen. Versuchen Sie das mal mit einer gehärteten Holzschraube. Die bricht sofort. Und deswegen ist es halt wichtig, dass die Leitern mit ordentlichen Schrauben gesichert sind. Und das funktioniert nicht, wenn ich mir so 1000 Stück im Beutel für 2,50 im Baumarkt hole. Also die sind schon halt ein bisschen teurer, die guten Schrauben. Und da sollte man dann auch Wert drauf legen, weil da unsere Gesundheit dran hängt.
Ja, wenn ich beim modernen Auto einen Scheinwerfer wechseln möchte, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich vorher das Getriebe und den Motor ausbauen muss, um eben am Ende dann irgendwann mal an den Scheinwerfer zu kommen. Also ich für meinen Teil habe ursprünglich mal gelernt, dass man Anlagen möglichst wartungsfreundlich konzipieren sollte. Haben Sie da vielleicht auch ein paar Expertentipps für uns, wie wir Hochsitze generell, ich nenne es mal inspektions- und wartungsfreundlich gestalten können, damit wir Schwachstellen eben sicher erkennen und auch beseitigen können?
Ja, also man muss davon ausgehen, dass alle Verbindungspunkte zwischen zwei Hölzern, dass sich dort Feuchtigkeit sammelt. Ich sagte ja ganz zu Anfang schon, wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, den an der Waldkante aufzustellen, wo der Wind schön um die Ecke pfeift und die Sonne hinkommt, trocknet das Holz relativ schnell. Wenn es nicht gegeben ist, wird die Lebensdauer dadurch verkürzt. So, und dann muss ich auch schon mal vielleicht nach 4, 5 Jahren die Leiter, die Aufstiegsleiter austauschen, weil dort zwischen den Sprossen und den Holmen es schon anfängt zu rotten. Beim Ständerwerk, wenn ich dort entsprechende Querschnitte verwendet habe, hält es vielleicht noch ein paar Jahre länger. Dann die Befestigung oben am Einstieg. Also es gibt ja die Möglichkeit, einmal ein Podest zu bauen mit dem Vorbau, wo der Hochsitz oben drauf steht, die Kanzel oben drauf steht. Oder ich kann direkt von der Leiter in die Kanzel reinsteigen. Das ist natürlich ein bisschen unbequemer, weil beim Hochsteigen haue ich mir immer die Kanzeltür vor den Kopf, wenn ich dort einsteigen will. Manchmal ist der Riegel auch viel zu hoch, um dort ranzukommen. Also der sollte halt im unteren Drittel sein, der Riegel, damit ich die Kanzeltür von der Leiter aus bequem auf und zu machen kann. Zum Einstieg, wenn ich direkt von der Leiter steige, brauche ich neben der Kanzeltür einen Haltegriff. Keinen Handlauf, einen Haltegriff, damit ich dort, auch wenn ich abends im Dunkeln rauskomme, um die Ecke fassen kann, mich am Haltegriff festhalte und dann auf die Leiter trete und dann absteigen kann. Das nächste ist, wenn ich einen Vorbau habe, dass ich die Bretter so anbringe, wenn ich sie dann mal erneuern muss, dass die Kanzel nicht im Weg ist. Nicht, dass die Bretter so halb von der Kanzel mit überbaut sind, sondern dass ich dort zwischen Kanzel und Vorbau einen Zentimeter Luft habe. Also das sollte ich generell beachten, wenn ich dort Bretter habe als Vorbau, wo ich drauf stehe, dass die immer einen Zentimeter Abstand haben, damit die Feuchtigkeit dort ablaufen kann oder Schnee und Matsch, damit ich oben dort keine rutschige Fläche habe. Wenn ich die Hölzer bündig zusammenschraube oder nagle, biegen die sich hoch, es wird uneben und es wird sehr rutschig. Deswegen ist es halt immer ganz wichtig, dass die Bretter auch einen gewissen Abstand haben. Also ein Fingerbreit oder ein Zentimeter.
Das ist ein gutes Stichwort. Also ich sehe auch in anderen Revieren immer wieder, dass da teilweise Kaninchendraht drauf genagelt wird. Ich persönlich muss aber sagen, dass mir das dann immer ein bisschen rutschiger vorkommt als ohnehin schon. Ist das aber eine persönliche Geschichte oder empfehlen Sie das im Allgemeinen?
Also wenn ich so ein kleinmaschiges Kaninchendraht habe und das mit Pappnägel, wie man so schön sagt, also in diesen Nägeln mit dem großen Kopf stramm festmache, ist es eine probate Lösung, ein bisschen mehr Rutschsicherheit hinzukriegen. Das kann ich auch verwenden, wenn ich mal einen Übergang über einen Graben habe, weil ich dort ein, zwei Bohlen drüber lege, die sind halt immer feucht und dort ist natürlich so ein bisschen Draht, wenn der schön straff ist und vielleicht noch ein Haltegriff oder eine Handstange links oder rechts, wo ich mich festhalten kann, natürlich ideal. Wenn ich noch kurz auf den Vorbau kommen darf bei der Kanzel. Wichtig ist da dort oben ein Geländer ringsherum. Das sparen sich einige. Die haben zwar einen kleinen Vorbau, aber dort ist die Leiter dann angelehnt, aber kein Geländer rundherum. Und das ist halt in mehreren Fällen schon, hat zu tödlichen Unfällen geführt, weil die Leute im Dunkeln dann halt die Kante nicht gesehen haben und dann einen Abgang gemacht haben.
Ja, das ist natürlich auch drastisch, ja. Ja, aus meiner persönlichen Erfahrung möchte ich noch ergänzen, dass es auch immer wieder von Vorteil ist, wenn man diese tragenden Verbindungselemente auch wirklich optisch inspizieren kann. Wir hatten das erst vor einiger Zeit, dass das alles immer noch hervorragend aussah, das, was wir eben sehen konnten, dass aber im verdeckten Bereich eben tragende Elemente schon so weit durchgerottet waren, dass der ganze Hochsitz nicht mehr sicher war. Also von daher, wenn man die Möglichkeit hat, alles so zu bauen, dass man auch von irgendwo immer noch mal hingucken kann, ist es mit Sicherheit auch von Vorteil.
Also wenn Sie einen Unterbau, jetzt nehmen wir mal eine Hochsitzkanzel mit einem konischen Unterbau, vielleicht Eckstangen 10 cm Durchmesser, Querriegel 8 cm, wenn ich die mit einer Gewindestange verbinde, da habe ich zwischen den beiden Hölzern einen Einpressdübel, damit es keine Drehpunktveränderung gibt, und außen zwei große Maschinenunterlegscheiben. Der Vorteil ist, ich kann hier mit meinem Ringschlüssel relativ schnell die Mutter lösen und die Hölzer leicht auseinanderbiegen und gucken, wie sieht es dazwischen aus. Es ist natürlich ein gewisser Arbeitsaufwand. Das heißt, wenn ich alle Verbindungen mal kurz lösen will, aber dann bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass dort in dem verborgenen Bereich, wo ich nicht reingucken kann, das Holz noch nicht ganz weggefault ist.
Wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, Sie ausführlich zu befragen, dann würde ich eben auch ganz gerne nochmal detailliert die wesentlichen Punkte durchgehen, die wir bei der Kontrolle der Hochsitze beachten sollten. Also vielleicht können Sie uns ja mal so Schritt für Schritt durch so eine Hochsitzinspektion führen.
Ja, es fängt also bei den Füßen an, sag ich mal, dort, wo die Ständer, Leiterhäume, was auch immer, auf Kontakt zum Boden haben. Dort haben wir im Regelfall Feuchtigkeit, weil die wenigsten hingehen und jährlich einmal sich die Mühe machen, das Strauchwerk, die Gräser dort im unteren Bereich zu entfernen. Das heißt, ich habe ja dort einen Anker, entweder einbetoniert, eingeschlagen, wie auch immer. Und muss dann halt gucken, wie ist dort die Festigkeit. Und wenn ich das geschraubt habe, sprich mit Bolzen oder Gewindestangen, wie vorhin erwähnt, kann ich es ja auch gut lösen und dann mal dazwischen gucken, wie sieht es aus. Also die Kontrolle, wie gesagt, hängt immer unten an. Dann kann ich mich so langsam hocharbeiten zu den Querriegeln, Diagonalstangen, zu schauen, wie es dort aussieht, ob ich dort die eine oder andere schon mal austauschen muss. Und wenn ich hochsteige, gucke ich natürlich erstmal mir die Leiter an, rüttel mal kräftig dran, wie sehen die Sprossen aus, die Verbindung zwischen Holm und Sprossen, ist dort das schon angefangen zu faulen, kann ich dort schon von Hand das Holz rauspulen oder mit dem Schraubenzieher, dann muss ich natürlich entsprechend aktiv werden. Ich persönlich verstehe nicht, warum als Aufstiegleiter nicht häufiger Aluleitern eingesetzt werden, weil die kann man relativ günstig heute in Baumärkten erwerben. Die kann ich auch grün streichen. Mittlerweile gibt es ja auch Teleskopleitern, die ich gut unter den Arm nehmen kann. Hat den Vorteil, Unbefugte können halt dort nicht hochsteigen. Ich brauche oben eigentlich nur zwei Haken, wo ich meine Leiter überhängen kann und kann nach Benutzung meine Leiter wieder nach Hause nehmen, ohne dass die geklaut wird oder beschädigt wird. Aber zurück zum Holz. Wenn ich jetzt wissen will, wie sehen die Holme von innen aus? Vielleicht hat mal jemand mal gesehen, Telegrafenmasten, wenn die irgendwo ausgesondert wurden, die sehen außen noch aus wie neu. Nur der Kern ist meistens komplett weggerottet. Und das kann uns bei unseren Stangen beim Hochsitz natürlich genauso passieren. Deswegen, wenn ich dort den Verdacht habe, dass das Ding hohl ist, nehme ich mir einen Schraubendreher mit einer etwas breiteren Klinge. Also die Klinge muss breiter sein als der Schaft. Schlag das Ding in den Ständer rein und versuche zu drehen. Wenn ich diesen Schraubendreher mit der breiten Klinge dort drin bewegen kann, dann ist der Ständer hohl. Das bedeutet für mich, höchste Zeit, den auszutauschen. Und das Gleiche kann ich mit Brettern oben machen. So also meinem Vorbau oder Kanthölzern, wo die Kanzel draufsteht, dass ich halt gucke, wie sieht es von innen aus. Und insbesondere an den Enden, wo das Holz aufliegt, auch wenn ich dort metallenen Unterbau habe und ich Bretter habe, die auf einem Winkeleisen aufliegen, auch dort sammelt sich die Feuchtigkeit. Und wenn ich nur eine Auflage an den Enden habe und in der Mitte keine Abstützung, dann kann das lebensgefährlich sein, weil plötzlich brechen die Bretter oder Bohlen, was ich dort verwendet habe, weg von dieser schmalen Auflage und es geht abwärts. Also auch dort muss ich halt regelmäßig gucken, wie ist die Festigkeit dieser Hölzer.
Ich kann mir vorstellen, dass viele davor zurückschrecken, jetzt mit einem großen Schraubendreher und einem Hammer eben ins Holz zu schlagen. Wo setze ich denn da am besten an, ohne jetzt wirklich das Material durch die Kontrolle zu schädigen?
Also das mache ich natürlich bei Brettern oder Auflagen, an den Auflagepunkten eine Möglichkeit von unten, damit ich nicht oben eine Eintrittsstelle schaffe für Feuchtigkeit. Das ist schon klar. Ich persönlich habe das früher auch nie so gesehen, aber es gab schon mehrere Gerichtsverfahren und Urteile, wo halt die Richter gefordert haben, es muss zerstörend geprüft werden. Das heißt also nicht jetzt Idee der Berufsgenossenschaft, sondern das gab es halt natürlich irgendwelche Regressverfahren, wo jemand verklagt wurde. Und die Richter haben dann gesagt, okay, also die UVV verlangt, du musst prüfen und gegebenenfalls auch zerstörend, um zu gucken, ist das Holz noch stabil genug. Und das ist so eine Gratwanderung, wie Sie gerade schon sagten. Also ich will natürlich nicht meinen eigenen Hochsitz beschädigen oder kaputt machen. Andererseits muss ich halt das Ding so prüfen, dass ich hinterher nicht nur selber dort sicher hoch und runter steigen kann, sondern auch vielleicht meine Jagdgäste oder Mitjäger das Ding sicher nutzen können.
Ja, und dann arbeiten wir uns so sukzessive den Hochsitz nach oben, nehme ich mal stark an, ne?
Richtig, genau. Und wenn jetzt die Kanzelwände, wenn die jetzt von innen, wenn man innen drin sitzt und es dort schon Löcher drin gibt, weil es von außen weggerottet ist, dann ist die Substanz unten in der Auflage meistens auch nicht mehr so stabil. Dann wird es auch Zeit, dass die Außenwände oder der ganze Aufbau erneuert wird. Und es gab leider auch schon beim Abriss von Hochsitzen bei der Demontage tödliche Unfälle. Und dort ist es manchmal besser, alleine oder mit zwei Mann und entsprechenden Absprachen vorsichtig dort ranzugehen. Gerade wenn ich so einen Hochsitz, wenn das Ding insgesamt morsch ist und er komplett weg soll und ich fange an, die Beine abzusägen. Das ist nicht wie bei einem Baum, den ich mit meiner Bruchleiste und Fallkerb steuern kann, sondern ich habe vier Punkte am Boden und ich weiß nicht, wo jetzt der Schwerpunkt ist, über welche Achse, über welchen Punkt dreht sich dieses Teil jetzt weg. Also das kann passieren, dass das Ding um 90 Grad zur Seite sich dreht und jemand, der vermeintlich in sicherer Position steht, plötzlich erschlagen wird davon. Also das ist leider schon mehrfach vorgekommen beim Abriss von solchen alten Hochsitzen, dass die Leute dann von dem Teil ja, erschlagen oder schwer verletzt wurden. Und da ist halt auch besondere Vorsicht geboten beim Abriss.
Gibt es denn über die konstruktiven Elemente hinaus so gewisse Sachen, auf die wir unbedingt achten sollten? Also ich stelle mal so das Stichwort Hantavirus in den Raum.
Ja, es gibt natürlich auch Hochsitze, die bei den Mäusen beliebt sind. Das ist teilweise sehr schön isoliert und warm da drin, da können die das gut aushalten. Und im Mäusekot, da verbirgt sich ja auch das Hantavirus. Und wenn ich anfange dort mal mit dem Handfeger oder so das sauber zu machen, Staub aufwirbel, kann ich das einatmen. Also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Also das sollte man nicht von der Hand weisen. Und wenn man Krankheitssymptome hat, die man selber sich nicht erklären kann, sollte man den Arzt auch mal darauf hinweisen, einen Tipp geben, sag mal, könnte sein, ich hatte Kontakt mit Mäusen oder Mäusekot, untersuche mich doch mal bitte entsprechend. Das Gleiche gilt natürlich für Borreliose. Ne? Also die Krankheitsbilder sind da ja auch sehr vielfältig. Und die Wanderröte ist mehr oder weniger ein untrügerisches Zeichen, dass ich eine Borreliose habe, aber die habe ich nicht immer. Also ich kann auch einen Zeckenstich haben und Borreliose, ohne dass diese rote oder dieser rote Fleck, der dann von innen her weiter verblasst und immer größer wird, erscheint. Aber wenn man sowas hat, dann wird es höchste Zeit, zum Arzt zu gehen, sich Antibiotika zu verabreichen.
Ja, ich denke, dass als Jäger sollten wir generell immer den Ärzten bei ungeklärten Sachverhalten mit auf den Weg geben, dass wir eben durchaus auch Kontakt mit Borrelien und Hunterviren gehabt haben könnten, damit die gezielt in die Richtung eben auch schauen, ne?
Dazu noch ein Tipp wegen Versicherungsschutz, dass die Pächter, wenn sie dann halt, ich selber, mich wird auch ständig gestochen von den Zecken, also wenn man so ein Zeckenliebling ist, dass man das dokumentiert, dass man sich so ein kleines, ja, im Industriebereich heißt es Verbandbuch anlegt, wo man halt sagt, okay, ich bin dann und dann zur Jagd gewesen, die Uhrzeit, habe dann hinterher einen Zeckenbiss festgestellt. Und dass man das chronologisch auflistet, dann fällt es meinen Kollegen in der Sachbearbeitung bei der UV-Leistung erheblich leichter, das als Arbeitsunfall anzuerkennen, weil es muss eigentlich immer Ort und Zeit bei einem Unfall oder auch beim tierisch übertragenen Krankheit nachgewiesen werden. Und das kann man damit eigentlich ganz gut machen.
Ja, das ist ganz gut. Wer ist überhaupt durch Sie abgesichert? Also wer fällt unter den Versicherungsschutz?
Also der Versicherungsschutz, das ist ja geregelt im Sozialgesetzbuch Nummer 7. Da ist ja das Unternehmen definiert, die Unternehmen, die bei uns versichert sind und auch die Personen. Und die Jagd gehört dazu, das sind die gepachteten Jagden und Eigenjagden. Bei den Eigenjagden ist natürlich der Grundbesitzer versichert und bei den verpachteten Jagden die Pächter. Die sind Kraft Gesetz versichert. Ferner Personen, die angestellt sind, wie zum Beispiel Berufsjäger, die sind versichert. Und Personen, die wie Arbeitnehmer tätig werden, das sind zum Beispiel Treiber. Gelegentlich können es auch Jäger sein, die einen Begehungsschein haben, aber dann darf die Tätigkeit nicht mit einer unmittelbar darauf folgenden Jagd in Zusammenhang stehen. Also wenn der Jungjäger zum Beispiel, der darf seinen ersten Rehbock schießen, hat ihn bestätigt und sagt, Mensch, dort in der Revierecke, dort steht er, ich baue mir eine kleine Leiter, um den zu stricken. Und beim Bau dieser kleinen Leiter sehe ich, dass ich einen Finger ab. Dann wäre dieser Unfall nicht versichert, weil es mit der darauf folgenden Jagd direkt in Zusammenhang zu bringen ist. Hilft er als Beispiel, letztendlich wird das immer erst hinterher entschieden, das ist leider so, hilft er dagegen im Auftrag des Jagdpächters, weil der zum Beispiel erkrankt ist und repariert einen Hochsitz, weil die Woche drauf ist eine Drückjagd und der Pächter kann selber nicht und der Erlaubnisscheinhaber ist dort auch in die Jagd nicht eingebunden, sondern macht halt einfach nur die Arbeit für den Pächter, dann kann er unter Versicherungsschutz stehen.
Gut, also im Zweifelsfall lieber einmal mit der Sozialversicherung Rücksprache halten.
Das auf jeden Fall. Also das Problem ist wirklich leider, genau sagen kann man es meistens erst hinterher, weil alle Eventualitäten abgeprüft werden müssen.
Wie verhält es sich denn mit Nachsuchengespannen? Inwieweit sind die denn über Sie versichert?
Ja, die sind leider nicht versichert, weil der Nachtsuchenführer ja wie ein Jagdleiter tätig wird. Er hat die Verantwortung für diesen Ablauf und stellt die Jäger dort an, wo er es für richtig hält. Ist also Herr des Geschehens, praktisch wie ein Unternehmer dort tätig. Und damit ist er leider nicht bei uns versichert.
Aber er handelt doch auf Weisung des Jagdausübungsberechtigten, also wird ja auf dessen Bitten hinzugezogen.
Ja, also das ist ja in den meisten Revieren so, dass die Erlaubnisscheinhaber ja die meiste Arbeit im Revier durchführen, das heißt Hochsitzbau und Ähnliches. Aber da hat der Gesetzgeber auch klar gesagt, dass der Erlaubnisscheininhaber aus Freude und Spaß an der Jagd dort tätig ist. Das schließt aber eine sinnvolle oder betriebsdienliche Tätigkeit für den Jagdunternehmer nicht aus. Vielleicht nur ganz kurz der Begriff Jagdunternehmer. Das ist halt eine Sprachregelung im SGB VII. Jeder, der einen Betrieb hat, ist bei uns Unternehmer und auch der Jagdpächter wird als Jagdunternehmer bezeichnet. Hat nichts mit dem gewerblichen Unternehmer zu tun, sondern ist eigentlich eine Sprache aus dem Versicherungsbereich bei uns.
Ja. Okay, das finde ich nicht gut, aber kann ich ein Stück weit nachvollziehen, diese Argumentation?
Ja, das finden viele nicht gut. Also das ist so.
Ja.
Der Gesetzgeber könnte dort natürlich das ändern, aber das würde auch bedeuten, dass natürlich die Versicherungssumme für die Reviere, die jetzt ja an die BG zahlen müssen, erheblich ansteigen würde, weil ich würde mal sagen, die Anzahl der versicherten Personen verdreifacht sich mindestens, ne?
Ja,
wenn nicht
ja,
noch, wenn
aber
noch mehr.
Wo ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist eben die Nachsuche. Das Nachsuchengespann wird eben herbeigerufen, um dort im Auftrag des Revierpächters eben eine Nachsuche durchzuführen. Wäre es da nicht schlüssig, wenn eben der Nachsuchenführer dann eben auch über die Sozialversicherung abgedeckt ist?
Ja, darüber wird zurzeit ja gestritten. Es gab aber mehrere Gerichtsurteile, wo entsprechend verkündet wurde, dass halt die Nachsuchenführer wie selbstständige Unternehmer tätig sind und damit nicht versichert sind.
Ja, können die denn selber Mitglied bei Ihnen werden?
Nee, bei uns nicht, aber es gibt ja, wie heißt das jetzt, Nachsuchenstationen, die mehrere Mitarbeiter haben, die dann über einen Verein laufen oder wo sie dort angestellt sind und dann sind die bei der Verwaltungs-BG versichert.
Verstehe. Okay, ja, also ich würde ganz gerne nochmal auf das Praktische zurückkehren und ja, ob es nun die Kontrolle ist, der Bau oder die Reparatur, irgendwann ist immer der Zeitpunkt, wo es auf gewisse Art und Weise gefährlich wird, weil man entweder schweres Gerät einsetzt, in großer Höhe arbeitet oder am besten noch beides zusammenkommt. Da kann man natürlich vieles falsch machen und sich arg verletzen. Von daher dröseln wir vielleicht nochmal das Ganze etwas auf. Was sollte ich denn generell für persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn ich in großer Höhe arbeite, ja, vielleicht auch Arbeiten über Kopf ausübe und ja, vielleicht auch das Ganze noch mit der Motorsäge mache?
Also fangen wir mit dem letzten an. Mit der Motorsäge über Kopf arbeiten geht gar nicht. Dort ist Schulterhöhe ist Schicht. Höher darf man mit dem Teil nicht arbeiten, weil ich dann die Säge nicht mehr unter Kontrolle habe. Wenn sie zurückschlägt, ist sie auf Kopfhöhe und das könnte dann tödlich enden. Mit der Säge, wenn ich damit arbeite, muss ich entsprechende PSA tragen, also persönliche Schutzausrüstung, Schnittschutzhose, Sicherheitsstiefel mit Schnittschutzanlage, Stahlkappe, Helm mit Hör- und Gesichtsschutz, Arbeitshandschuhe und muss natürlich eine gewisse Grundbildung haben, wie man mit der Säge arbeiten darf. Zum Beispiel gibt es ja diese kleinen Handsägen, Motorkettensägen mit Akkuantrieb, mittlerweile oder auch mit dem Verbrennungsmotor. Viele nennen sie Einhandsägen. Wenn ich mit so einem Teil arbeiten möchte, dann muss ich zwei Lehrgänge besuchen. AS Baum 1 und AS Baum 2, wo ich halt lerne, wie ich mit diesen Sägen umgehe. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass kaum ein Jäger, wenn er nicht beruflich halt auch mit der Motorsäge unterwegs ist, diese Qualifikation hat. Also gerade diese Top-Händelsägen oder Einhandsägen, die werden gerne am langen Arm geführt. Und da gibt es halt regelmäßig Unfälle, wo halt dann mit der Schienenspitze irgendwo gegen Ast gekommen wird, das Ding schlägt zurück, mir in die Schulter, in den Arm, ins Gesicht oder sonst wohin oder auf die andere Hand. Und wenn man in die Bedienungsanleitung steht, reinguckt, da steht auch eindeutig drin, dass sie halt immer mit beiden Händen zu führen sind. Und glücklicherweise gibt es sogar Händler, die dem Kunden den Kauf verwehren, wenn sie nicht nachweisen können, dass sie den Lehrgang AS Baum 2 besucht haben. Also das ist natürlich von unserer Sicht ganz prima, weil wir dadurch auch viele Unfälle verhindern, weil so ein Laien, den ich mal Laiendarsteller, der mit so einem Ding unterwegs ist, Er hat schon mal drei Bäumchen abgesägt und ist der Meinung, er beherrscht jetzt diese Säge. Das wird ganz schnell nach hinten losgehen und das zeigen auch unsere Unfallzahlen, auch im gewerblichen Bereich, sprich bei unseren Gartenbauern und Landwirten, die so ein Ding im Einsatz haben, dass diese Gefahr unterschätzt wird und dass es immer wieder zu Unfällen kommt. Ja, noch weiter zum Arbeiten PSA gegen Absturz. Wenn ich also oben dort eine Kanzel, nehmen wir mal das Beispiel, ich habe einen Kanzelunterbau fertig, den habe ich aufgestellt, über eine Winde oder von Hand hochgezogen, dass schon dieser konische Unterbau steht. Jetzt muss oben die Kanzel in Einzelteilen oben drauf gesetzt werden. Ideal ist es, wenn ich dort natürlich mit dem Schlepper, Frontlader und Arbeitskorb diese Teile hochheben kann, um sie dort einzeln festzuschrauben. Es muss ja dann aber eine Person oben auf dem Podest sein und die muss sich gegen Absturz sichern. So, das heißt, ich brauche einen Anschlagpunkt, der höher ist als Kopfhöhe, damit er dann dort angebunden werden kann. Und dieser Anschlagpunkt muss relativ stabil sein, damit er nicht abbricht, wenn ich dort runterfalle und dem Ding hänge. Und das wird schon schwierig, weil da bräuchte ich schon ungefähr einen Stammdurchmesser von so 8 bis 10 cm, wo ich halt mein Sicherheitsgeschirr einhängen kann. Das nächste ist, ich brauche Personen, die unterwiesen sind im Umgang mit diesem Sicherheitsgeschirr, mit der PSA gegen Absturz. Dann muss das Ding regelmäßig geprüft werden, also jährlich. Und da scheitert es oft schon dran, dass diese Vorgaben gar nicht erfüllt werden können. Also von daher kann ich ja nur empfehlen, wenn es geht, auch die Kanzel ebenerdig zu montieren und das Ganze dann mechanisch aufzurichten mit entsprechender Schlepper- oder Teleskopladertechnik, was ich dann dort mir beim Landwirt leihen kann oder wo der mich unterstützt.
Ja, ich habe jetzt einen ganzen Sack voll Sicherheitsschulungen durch meinen alten Arbeitgeber, auch für die Höhenarbeit. Aber ich meine, die meisten von uns haben überhaupt keinen Zugang oder zumindest keinen offensichtlichen Zugang zu solchen Schulungen. Wo finde ich die denn überhaupt?
Gut, diese Schulungen bieten, glaube ich, also wir selber bieten die nicht an, aber über die Hersteller, sprich über den Vertrieb, wenn sie in den Fachhandel gehen und wo sie die PSA gegen Absturz kaufen können, die werden sicherlich sowas anbieten, die Firmen. Vielleicht macht TÜV und DEKRA sowas, ich weiß es nicht, also ich kenne da jetzt auch keinen.
Ja, das eine ist, das eben rein theoretisch irgendwo in Gesetzen zu fordern, aber wir müssen ja in der Praxis eben auch Zugang zu diesen Schulungen haben. Da beißt sich das Ganze so ein bisschen, ne?
Ja gut, also in unserem Tätigkeitsbereich haben wir ja noch im Gartenbau die Seilklettertechnik. Das sind also Kollegen, die dort halt SKT 1 und SKT 2 Lehrgänge besuchen und geschult werden, wie sie halt sich im Baum bewegen können, wie die PSA anzulegen ist, wie man hochkommt und vor allem auch, wie man jemanden, der dort oben denn verunglückt, sich verletzt, ohnmächtig wird, wie man den wieder runterholt. Und da sind wir dann auch gleich bei dem Punkt Baumklettersitze.
Ja, auf den würde ich gerne später noch zu sprechen kommen.
Okay,
vielleicht konzentrieren wir uns noch ganz kurz einmal auf die Arbeiten in und am Hochsitz. Ich weiß, das ist thematisch sehr dicht dran. Aber ja, ich meine, vielleicht ist es so ein Männerding, aber wir neigen ja irgendwie so ein bisschen zur Übermotorisierung. Gefühlt kommt überall die Motorsäge zum Einsatz, auch wenn es nur ein ganz kleines Stück Holz ist, was abgesägt werden soll. Was gibt es denn da so für vernünftige Alternativen, die Sie ja vielleicht dann auch mal in Ihrem Beritt getestet haben?
Da gibt es ganz viele Alternativen und einige, die auch ganz effektiv und auch, sagen wir mal, schneller als eine Kettensäge sind. Bevor ich so ein Ding, wenn das halbes Jahr das Teil gestanden hat, wieder angeschmissen kriege, bin ich mit meiner japanischen Zugsäge schon dreimal fertig. Also diese Handsägen, die man sich im Fachhandel kaufen sollte und nicht gerade vom Grabbeltisch, die sind sehr effektiv, vor allem auch sehr scharf. Also auch dort muss man vorsichtig sein. Einmal so ein Ast, der 1 cm oder 2 dick ist, den kriege ich im Einmalziehen, ist der durch. Und wenn ich dann meine andere Hand gerade noch da drunter habe unter diesem Ast, dann ist der Daumen auch schon halb mit weg. Also auch dort ist gewisse Vorsicht geboten. Es gibt die als Handsägen, es gibt die als Teleskopsägen. Das heißt, wenn ich meinen Hochsitz freischneiden will, überstehende Äste, da kaufe ich mir einmal eine Profi-Entastungs- oder Hochentastungsschere, sind teleskopierbar, 4-5 Meter lang, mit einer Säge, die ist mindestens 40 Zentimeter lang. Also dort kann ich auch Äste absägen, so bis 10 Zentimeter. Allerdings ist dann schon die Gefahr, dass ich von dem herabfallenden Ast dann gefährdet werde. Und da muss ich dann notfalls diesen Ast mal stückeln, dass ich halt weiter außen anfange, damit ich den kontrolliert runterfallen lassen kann und mich nicht im Gefahrenbereich aufhalte, weil wenn ich so ein längeres Astteil absäge, der springt ganz schön zur Seite. Und wenn ich dann von dem Stammende, auch wenn der nur 4-5 Zentimeter dick ist, getroffen werde, ist die Verletzung nicht unerheblich. Für kleinere Sachen gibt es entsprechende Astscheren, mit denen ich sehr schnell arbeiten kann, auch wenn ich nur Buschwerk habe oder den Zugang zum Hochsitz, zur Leiter frei machen will, eine Heppe, eine Machete, also damit bin ich auch relativ schnell und muss halt nicht maschinell mit der Motorsäge.
Ich bin so ein bisschen persönlich traumatisiert. Ich habe mal Flugtriebwerkmechaniker gelernt und bin eben gedankenversunken an so einem Gerüst entlang gegangen und dann ist mir aus locker 8-9 Meter Höhe die Kordelzange nach unten gefallen und Gott sei Dank stand da in dem Moment keiner. Es war wirklich viel Betrieb, aber da hätte ich auch locker einen Kameraden oder einen Kollegen mit töten können. Ne? Also deshalb würde ich eben ganz gerne auch nochmal darauf eingehen, was wir beachten müssen, wenn wir eben gegebenenfalls übereinander arbeiten, sprich wenn eine Person schon auf dem Podest oder an der Kanzel oben arbeitet und eine eben noch Restarbeiten im unteren Bereich erledigt. Was müssen wir denn da beachten?
Das wird immer nur an einer Stelle gearbeitet. Das heißt, ich kann erst dann oben arbeiten, wenn ich diesen Unterbau auch am Erdboden befestigt habe. Ne, weil wir letztens einen Unfall hatte ich gelesen, dass das Ding umgekippt ist, weil sie es noch nicht am Erdboden befestigt haben, oben schon die Kanzel draufstellen wollten und die Streben fehlten auf die Seite liegen und mit dem Wind ist das Ding dann gleich auf die Seite gegangen. Also von daher bitte Stück für Stück nacheinander in der richtigen Reihenfolge arbeiten und nicht alles gleichzeitig. Also das funktioniert.
Ja, okay. Herr Westendorf, am Ende würde ich nun tatsächlich gerne nochmal auf das von Ihnen bereits angerissene Thema der Klettersitze oder zu Neudeutsch Tree Stands eingehen. Die haben ja mit Sicherheit ihre Vorteile, aber was sollte ich denn beachten, um diese Vorteile auch möglichst lange auskosten zu können? Weil letztendlich bin ich ja die ganze Zeit, ja, wenn ich diese Sitze in den Baum hänge und benutze, das ist ja so ein bisschen Höhenarbeit.
Ja, damit auch das nicht ist richtig. Also, da wir ja nur einen beschränkten Personenkreis haben, der bei uns versichert ist, und wenn ich gucke in die Statistik, die Unfallzahlen, der Hauptbereich liegt zwischen 35 und 65 Jahren. Das sind im Regelfall nicht die Benutzer von diesen Freestandings, sondern sind meistens halt jüngere Leute, die das müssen die Jagd noch als Abenteuer sehen. Wir haben uns darüber natürlich jetzt auch schon mal Gedanken gemacht, wie wir das halt sicher gestalten können. Und die Vorgaben werden sein, wir werden es also demnächst irgendwann mal veröffentlichen, wenn es bei uns durch die Gremien ist, dass der Benutzer auch eine PSA gegen Absturz tragen muss, sprich ein Sicherheitsgeschirr. Er muss sich am Baum einhaken können und er muss auch für einen Notfall, wenn er dann mal ohnmächtig wird oder daneben getreten ist und neben diesem Leiterteil hängt, dass er sich selber aus der Höhe retten kann, sprich ablassen kann. Wir empfehlen eigentlich dazu, entsprechende Lehrgänge zu besuchen, weil es ist nicht jedermanns Sache, in 4 Meter Höhe zu hängen, die Beherrschung zu behalten und versuchen, sich selber zu retten. Also das Ganze fängt eigentlich schon damit an, wenn ich zur Jagd gehe, dass ich jemandem bekannten Yachtkollegen Bescheid gebe, wo ich hin will, welchen Baum ungefähr oder in welchem Abschnitt ich mich im Holz im Revier aufhalte. Und das nächste natürlich, ich muss auch jemanden haben, wenn ich dort oben will ich bewusstlos hänge, der mich halt innerhalb einer Viertelstunde runterholen kann. Weil wenn ich länger als eine Viertelstunde in so einem Sicherheitsgurt hänge, kann zum Hängetrauma kommen. Gut, man kann das umgehen, indem man halt entsprechende Techniken einsetzt, aber die muss ich auch vorher erlernen. Und wenn ich das alles nicht gemacht habe und ich weiß, wie sich das anfühlt, in so einem Gurt zu hängen, dann kann das lebensgefährlich sein. Und wir versuchen oder wir sind gerade dabei jetzt, das jetzt in Papierform zu bringen und werden mit entsprechenden Schulen, Bildungseinrichtungen, die motivieren, dass sie entsprechende Lehrgänge anbieten, wo sowas demonstriert, gezeigt wird, wie man diese Klettersitze richtig anwendet und vor allem auch sicher am Baum befestigt und sich dann im Notfall auch selber retten kann. So, und die Messlatte hängt da recht hoch, aber wenn man sich Statistik anguckt, im amerikanischen Bereich, die Tree Standings, wie viele Unfälle es dort gibt und wenn man sich die Teile mal anschaut, die Bodenfläche, wie klein die eigentlich ist und wie schnell man dort runterfallen oder rausfallen kann. Man muss aber nur bei YouTube mal ein paar Videos sich anschauen. Da weiß man, wie schnell man den Abflug macht und aus 3, 4 Meter Höhe auf dem Waldboden unten, wenn da vielleicht unten auch noch ein Stubben ist, kann man sich ausrechnen, wie die Verletzungsfolgen sind.
Ja, was ich so erschreckend finde, ist eben tatsächlich das Hängetrauma. Ich meine, man wiegt sich quasi in Sicherheit, aber ja, wie Sie schon sagen, es sind wahrscheinlich so 10, 15 Minuten, nach denen es dann gefährlich wird. Also man sollte auch seine potenziellen Retter eben genau für dieses Thema sensibilisieren, dass man dann eben ja nur durch wirklich Fachkräfte entsprechend dann vom Baum geholt wird und dieser Druck eben auf die Blutgefäße dann eben nur sukzessive wieder reduziert wird, ne?
Ja, das ist das Nächste. Also selbst wenn man die Feuerwehr ruft, wenn ich in 4 Meter Höhe hänge und ich dort eine Leiter an den Baum stelle, heißt es ja nicht, dass ich die Person, die 100 Kilo, die dort hängen, irgendwie auf die Leiter bugsieren kann, weil die kann sich womöglich nicht mehr alleine bewegen, die kann sich nicht abstützen, nicht festhalten. Wie will ich den dort runterkriegen? Ich kann natürlich das Seil durchschneiden, aber das ist die ganz schlechteste Lösung. Und das heißt, ich brauche dann jemanden, der selber sich am Baum hochzieht und den anderen übernimmt und dann langsam ablässt. So, und davon gibt es halt nicht so viel und deswegen schließt es eigentlich aus unserer Sicht den flächendeckend Einsatz ab, weil ich nicht genügend Retter habe, die mich dort runterholen kann. Im forstlichen Bereich, bei den Forstämtern, sieht das anders aus. Dort habe ich sicherlich in jedem Forstamt ein Zapfenpflücker oder ein SKT-Kletterer, den ich für am Notfall anrufen kann und der mich dort runterholen könnte. Im privaten jachtlichen Bereich kenne ich da kaum jemanden. Sicherlich gibt es auch ein paar SKT-Kletterer, die zur Jagd gehen, aber die stehen nicht alle Gewehr bei Fuß und können mich auch in einer kurzen Zeit nicht retten.
Ja, also wir können gar nicht vorsichtig genug sein, weil wir wollen ja die Jagd alle möglichst lange genießen. Also von daher vielen Dank, Herr Westendorf, das war sehr interessant.
Ja, gerne.
Ja, und damit sind wir auch schon fast am Ende der heutigen Episode. Ja, natürlich schulde ich euch noch die Auflösung des Tierlautes der Woche. Und ich denke, eins war klar, es handelt sich um eine Taube, aber eben nicht um eine Ringeltaube, sondern um eine Türkentaube, die Streptopelia decaocto. Ja, die Tücke liegt halt gerne mal im Detail, sagt man ja so schön. Ich hoffe, dass es euch heute mal wieder gefallen hat und dass ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, weidmannsheil.